Der heutige Predigtext ist aus dem Johannesevangelium, Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Und da spricht unser Herr: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Unser Vater im Himmel, wir haben dein Wort gehört und wir wollen dich bitten, dass du schenkst, dass wir es richtig verstehen, dass wir so hören können, wie ein Jünger hört, und dass wir befähigt werden, auch danach zu leben und zu glauben. Bitte hilf, dass wir dein Wort so verstehen und annehmen, wie es dir gefällt. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir sind ja in der letzten Zeit immer wieder einmal durch das Johannesevangelium gegangen, alternativ zu den Psalmen, und wir befinden uns seit ein paar Malen, in den sogenannten Abschiedsreden des Herrn Jesus. Also bevor der Herr dann im Auftrag des Vaters an sein Kreuz geht, hat er seine Jünger noch einmal unterrichtet. Er hat ihnen noch einmal die wichtigsten Dinge, die sie wissen müssen, gesagt in diesen Abschiedsreden. Und bis zu diesem Punkt hier, also bis vor das Kapitel 15, so könnten wir sagen, hat er mehr noch in einer objektiven Weise über das Heil gesprochen. Über das Heil, das er für die Seinen dann erwerben wird. Und so kommt er jetzt an dieser Stelle zu einer mehr subjektiven, also einer persönlichen Art der Beziehung zu sprechen, der Beziehung, die er und der Vater zu seinen Jüngern haben. Es geht jetzt in das persönliche Leben des Einzelnen hinein, was Jesus hier sagt. Wenn ich mit einem Wort sagen sollte, worüber der Herr Jesus hier spricht, dann würde ich sagen, es geht ihm um die Einheit seiner Jünger mit ihm. Wir könnten auch sagen, es geht hier um die Erfüllung der Bundesverheißung im Leben des einzelnen Christen. Die Bundesverheißung Gottes an sein Volk ist ja: Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Das ist das Versprechen, das Gott erfüllen wird durch die Zeit hindurch und dann am Ende in vollkommener Weise. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Gott und Mensch sind in Gemeinschaft miteinander und das durch Jesus Christus, durch das Heilswerk, das Jesus Christus getan, vollbracht hat. Und diese Einheit mit Gott, die zeigt Jesus hier jetzt als sehr persönliche Einheit. Nicht nur spricht er von Christus und seiner Kirche als Körperschaft, die eine Einheit sind, sondern jetzt geht es um Christus und den Einzelnen. Und ich möchte in der folgenden Zeit jetzt drei Aspekte dieser Einheit hervorheben aus diesem Text. Das erste ist die Notwendigkeit dieser Einheit und das zweite ist der Charakter dieser Einheit und das dritte ist die Frucht, die aus dieser Einheit hervorgeht. Zuerst die Notwendigkeit der Einheit. Wir haben schon gelesen von dem Weinberg in der Schriftlesung und dieses Bild des Weinberges als dem Volk Gottes, der Menschen, die Gott gerufen hat, ihm nachzukommen. Dieses Bild des Weinbergs, das kommt öfter vor im Alten Testament. Ganz bekannt ist das auch im Jesaja-Buch. Da wird immer wieder auch von diesem Weinberg gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch besonders an Kapitel 5, wo Jesaja von dem Weinberg spricht, den sein Freund angepflanzt hat und der dann leider auch nicht fruchtbar ist und die Umzäunung abgerissen wird und alle trampeln da hinein. Jesus spricht auch mit den jüdischen Führern über den Weinberg. Er bezeichnet sie, also ganz Israel, das Volk Gottes bis dahin, bezeichnet er als den unfruchtbaren Weinberg. Er sagt, dass der Vater den Weinberg diesen ursprünglichen Pächtern wegnehmen wird und ihn anderen geben wird, die ihre Frucht bringen werden. Und damit sprach er von dem Volk des neuen Bundes, die Kirche, die Jesus als neues Israel baut, aus Juden und aus Nichtjuden, also aus Heiden. Das soll das neue, fruchtbare Volk Gottes sein, diese neuen Leute oder dieser neue Weinberg auch. Wie kann dieses neue Volk wirklich fruchtbar sein und es auch bleiben? Wie kann gewährleistet werden, dass sie nicht auch wieder in dieselbe Haltung und Treulosigkeit hineingeraten wie das alte Volk des Bundes? Es muss, dieses neue Volk muss von der alten Natur befreit werden. Gott hat genau das versprochen, als er voraussagte, zum Beispiel in Hesekiel 36, ich werde ihr steinernes Herz aus ihrem Leib herausnehmen und werde ihnen ein fleischernes Herz geben, das in meinen Geboten wandeln wird. Das hat er versprochen. Und das wird geschehen durch sein Wort. Jesus sagt hier, dass das mit den Jüngern bereits geschehen ist. In Vers 3, Johannes 15, sagt er, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Ihr seid gereinigt. Aber es braucht noch etwas mehr als diese anfängliche Reinigung. Das Stichwort hier in diesem Abschnitt in Johannes 15, das Stichwort ist ja bleiben. Das kommt mehrmals vor. Wenn ihr in mir bleibt, in meiner Liebe bleibt und so weiter. Ihr müsst bleiben. Jesus sagt, nur wer in mir bleibt, wer als Zweig an mir, als dem Weinstock bleibt, dranbleibt, der wird diese Bestimmung, Frucht zu bringen, erfüllen. Wir müssen Frucht bringen als Gottes Weinberg oder als seine Reben, als die Zweige am Weinstock. Das ist unsere Bestimmung. Es geht nicht anders für einen Christen, als dass er Frucht bringt. Wer keine Frucht bringt, das ist auch jemand, der nicht am Weinstock bleibt oder geblieben ist, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Gott sucht Frucht an uns. Und eine weitere Tatsache, die der Herr nennt, ist, dass wir keine Frucht bringen können aus uns selbst. Wir können das nicht selbst machen. Und darum sind wir total abhängig von Jesus. Wir müssen in ihm bleiben. Wir müssen als diese Zweige, als diese Rebzweige am Weinstock bleiben. Sonst können wir keine Frucht bringen. Und das könnte jetzt so aussehen, und das wurde auch schon so behauptet, als ob Jesus hier in Frage stellt, was er früher gesagt hat. Nämlich im Kapitel 10, Johannes 10. Niemand, der ihm gehört, wird wieder verloren gehen. Ist das jetzt in Frage gestellt hier? Dass, wenn er sagt, jemand, der nicht bleibt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Zweige, die nicht bleiben und keine Frucht bringen, werden abgeworfen, abgebrochen und ins Feuer geworfen. Heißt das, dass Menschen, die einmal Christen waren, doch verloren gehen können, wenn sie nicht genügend dranbleiben? Die Antwort ist eigentlich ja und nein. Man kann in einem Sinn Christ sein oder genannt werden, in einem Sinn, in dem das Heil noch nicht sicher ist. Einen Menschen, der sich zur Gemeinde hält, der an ihren Gottesdiensten teilnimmt, der sagt, ich gehöre dazu, ich möchte auch so leben und so weiter. Einen solchen Menschen können wir in einer äußerlichen Form als Christ bezeichnen. Einen Menschen, der in die Gemeinde hineingeboren wurde, der die Gottesdienste besucht, der in einer äußerlichen Form am Gemeindeleben teilnimmt, könnten wir als Christen bezeichnen. Von außen kann man das oft nicht bis ins Letzte beurteilen, was da wirklich Tatsache ist. Judas war einer von den Zwölfen, einer von den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, dreieinhalb Jahre lang. Er gehörte dazu. Er gehörte in einer äußerlichen Form zu dieser kleinen Urkirche des Herrn Jesus. Er war ein solcher Zweig am Weinstock, der nicht blieb und darum ausgebrochen und ins Feuer geworfen wurde. Ursprünglich gehörte er zu dem Volk Gottes. Er war ein Israelit. Er war dabei, er hat vieles, vieles mitbekommen. Stellt euch einmal vor, der Herr Jesus hat sie dreieinhalb Jahre lang gelehrt, die Jünger. Da hat er alles mitbekommen. Und trotzdem ist er nicht geblieben. Und er wurde abgebrochen und ins Feuer geworfen. Damit du wirklich, wirklich zum Volk Gottes gehörst, musst du mehr als dazugehören. Du musst mehr als ein solcher äußerlicher Christ sein, der einfach diese Formen pflegt, die die christliche Gemeinde pflegt. Du musst in Jesus sein und du musst in Jesus bleiben, nachdem du mit ihm in Berührung gekommen bist. zusammengekommen bist. Du musst diese tiefe persönliche Gemeinschaft mit ihm haben, eine Einheit mit ihm werden. Ohne diese kannst du nicht Frucht bringen für Gott. Und ohne diese Einheit mit Christus gehst du verloren. Auch wenn du zum Beispiel eine Sympathie für Jesus hast, wenn du denkst, ja, es ist gut, was er lehrt, das gefällt mir. So sollte man leben, wie Jesus das gelehrt hat, zum Beispiel in der Bergpredigt. Ja, ich will versuchen, auch so mit diesen anderen Christen zusammen ein solches Leben zu führen. Und ich möchte da gewisse Aspekte aus dieser Lehre herausnehmen und mal versuchen, für mich anzuwenden und so weiter. All diese Dinge, die retten dich nicht. Was dich rettet, ist die Einheit mit Christus. Du musst ein Zweig am Weinstock sein, der dran bleibt und der diesen Lebenssaft trinkt, der aus dem Weinstock hervorkommt. Das zweite ist der Charakter dieser Einheit. Wie sieht diese Einheit konkret aus? Jesus nimmt das Bild eines Rebstockes und seiner Zweige. Es ist ein Bild totaler Abhängigkeit. Kein Zweig irgendeiner Pflanze kann ohne die Pflanze existieren, das wissen wir. Manchmal schneiden wir so schöne Zweige ab von einem bestimmten Strauch, um ihn dann in der Wohnung aufzustellen. Und vielleicht stellen wir diesen Zweig auch in Wasser ein und er bleibt dann, wenn er in Wasser eingestellt ist, noch etwas länger schön, als wenn wir ihn einfach so irgendwo hineinstellen. Und diese Zweige, die sind eine Zeit lang noch schön, aber irgendwann verdorren sie, weil sie eben nicht an der Pflanze angeschlossen sind und von dem Lebenssaft der Pflanze trinken können. Auch wenn sie als trockene Zweige dann noch schön aussehen, sie sind dennoch tot. Und das ist der Zustand eines Menschen, der nicht am Weinstock dran ist, als Rebe, als Zweig Christi. Bei einem Haselnusszweig mag uns das nicht weiter stören, wenn er tot ist. Er sieht immer noch schön aus, wenn er da so steht. Ich weiß nicht, wie lange das so ist, aber diese Dinger da, die wir Büseli nennen, die sind sehr lange schön an einem vertrockneten Haselnusszweig. Er sieht schön aus, stört uns nicht, dass er in Wirklichkeit tot ist. Aber was Jesus über den Weinstock sagt, das ist, dass er einen bestimmten Zweck erfüllen muss. Er muss nicht schön sein. Weinstöcke sind auch nicht besonders schön. Das sind so knorrige Äste, die in alle möglichen Richtungen wachsen und man muss sie festbinden, dass sie so wachsen, wie man das haben will. Sie müssen nicht schön sein, sie müssen Frucht bringen. Und damit der Zweig Frucht trägt, muss er eins sein mit dem Weinstock. Er muss eine solche Verbindung haben, dass der Saft, das Wasser aus dem Boden vom Weinstock in den Zweig fließen kann. Es genügt nicht, wenn er einfach so aussieht, als wäre er dran. Wenn man ihn anbinden würde oder ankleben würde, dann würde es auch so aussehen. Aber das genügt nicht. Es muss eine organische Einheit vorhanden sein. Es ist ja ähnlich wie bei einem Kind im Mutterleib, das durch die Nabelschnur organisch mit seiner Mutter verbunden ist. Alles, was das Kind braucht, um zu wachsen und zu gedeihen, kommt durch diese Verbindung mit der Mutter, durch die Nabelschnur. Und das führt uns zu einer weiteren Beschreibung des Charakters, dieser Einheit mit Christus, mit Jesus, die wir haben müssen. Unsere Einheit mit ihm basiert auf Liebe. Es ist eine Einheit der Liebe. Es ist nicht nur eine faktische Einheit. Es ist nicht nur, wie wenn man einen Schlauch an einen Wasserhahn anschließt, da fließt das Wasser auch durch. Jesus sagt, dass die gleiche Liebe, die zwischen ihm und dem Vater da ist, die soll auch unsere Beziehung zu ihm bestimmen. Diese Liebe, das ist das große Wunder der Barmherzigkeit Gottes, dass wir an dieser Liebe Anteil haben dürfen und sollen. Er nimmt uns, die wir ihm den Rücken zugekehrt haben, die wir nichts als davongelaufen sind, die ihn sogar gehasst haben, er nimmt uns an und er vereint uns in Liebe mit seinem Sohn. Er adoptiert uns in seine Familie, wo nichts als Gutes und Liebe herrscht, in Gottes Familie. Wenn wir diese Barmherzigkeit und Liebe verstehen lernen, was passiert dann? Das weckt dann Gegenliebe in uns, oder nicht? Wie das der Apostel Johannes in seinem ersten Brief auch sagt, in 4,19, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Gegenliebe, die bewirkt, dass wir seine Gebote halten wollen. Wir wollen das aus Liebe tun. Und das geht nicht so, dass wir uns jeden Tag fragen oder fragen müssen, was sind die Gebote? Was sind meine Pflichten? Ich will sie erfüllen und dann ist Gott zufrieden mit mir. Nein, da muss etwas anderes geschehen. Wir haben gelernt, dass durch das Wunder der Wiedergeburt unser steinernes Herz herausgenommen wurde und uns ein fleischernes Herz gegeben wurde, das in seinen Geboten wandeln möchte und es auch tut und kann. Das heißt, das Halten der Gebote ist uns so ins Herz geschrieben, dass wir es aus einer natürlichen Haltung heraus tun. Es wurde uns die Natur unseres Herrn geschenkt, eine neue Natur. Weil wir Teil seiner Familie geworden sind, leben wir sozusagen automatisch so, wie es dieser Familie entspricht. Es ist diese neue Kultur der Familie Gottes. Wir haben die gleichen Ziele. Wir wollen dasselbe. Und da ist es nicht mehr außergewöhnlich, dass wir so werden, mehr und mehr so werden, wie unser großer Bruder Jesus, der uns das Leben im Willen Gottes, zu Gottes Ehre, vorgelebt hat. Da hinein werden wir verwandelt, wenn wir an ihm dran sind, mit ihm vereint, in ihm sind, wie die Rebe am Weinstock. Wir wollen nach seinen Anweisungen leben, wir wollen ihm gefallen. Wir wollen ihm nicht gefallen, weil wir damit eine Gegenleistung erkaufen könnten, sondern weil wir ihn lieben. Diese Liebe ist es, die ihm gefallen und ihm gehorsam sein will. Wollen wir nicht allen gefallen, die wir lieben? Das ist doch so, oder? Wenn wir jemanden lieben, wollen wir ihm auch gefallen. Einfach, weil wir möchten, dass dieser oder diese sich über uns freut. Und das ist der Charakter der Einheit mit Christus. Es ist Liebe, die in inniger Verbundenheit in die gleiche Richtung strebt und geht. Diese liebende Familie Gottes hat das Ziel, zu wachsen. Sie wächst dadurch, dass sie weitere Familienmitglieder dazugewinnt. Je mehr sie werden, desto größer wird diese Gemeinschaft der Liebe in der Welt auch sein. Wenn die Familie wächst und gemäß dieser Anleitung und dem Vorbild des erstgeborenen Sohnes lebt, dann wird der Vater umso mehr geehrt und seine Herrlichkeit wird mehr und mehr bekannt gemacht. Und was passiert noch? Würdest du dich freuen, wenn Gottes Familie in dieser Weise wachsen würde? Ja, die Freude, das ist die Frucht der Einheit. Der dritte Aspekt, den ich anschauen möchte mit euch, die Frucht der Einheit. Die Freude ist ein viel wichtiger Aspekt in Gottes Reich, als wir oft zu denken scheinen. Am liebsten hätte ich eigentlich diesen Satz hier, diesen letzten Satz, den wir gelesen haben, Vers 11, am liebsten hätte ich den vorne hingestellt, an den Anfang. Der Herr sagt, dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, dass seine Erklärungen über die Abhängigkeit von ihm, die Einheit mit ihm, seine Liebe zu uns, unsere Liebe zu ihm, dass er das alles erklärt hat, um unsere Freude zu vergrößern, um die Freude vollkommen zu machen. Unsere Freude ist ein absolut wichtiges Anliegen des Herrn. C.S. Lewis hat einmal gesagt, die Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Damit meint er, das ist etwas sehr Ernsthaftes, das der Herr verfolgt, dass die Freude da ist. Die Freude an ihm, die Freude an allem, was er geschaffen hat. Die Welt sieht doch die christliche Lehre mehrheitlich als etwas an, das dazu gemacht ist, alles zu unterdrücken, was Spaß und Freude macht, oder nicht? Das hört man sehr oft. Das Christentum ist eine Spaßbremse, ein Freudenkiller. Jesus sagt das Gegenteil. Aber die Welt erfährt eben doch etwas Reales und Wichtiges, dass die christliche Freude nicht auf einem anderen Weg gewonnen werden kann, als durch die Einheit mit Christus. Das ist das Tor, durch das man hindurch muss. Man muss mit Christus verbunden sein, um diese Freude auch wirklich zu erfahren. Wenn man irgendetwas anderes probieren will, christlich tun oder sich christlich verhalten, das führt nicht zu diesem Ziel. Die wahre Freude des Christen ist eine Frucht der Einheit mit Christus. Man kann sie nicht produzieren. Man kann sie auch nicht nachmachen. Man kann nicht ein christliches Leben nachahmen und dann Freude gewinnen. Die Humanisten dieser Welt, die haben das manchmal versucht. Manche der Humanisten, die haben so versucht, in einer Art Altruismus zu leben. Das heißt, dass man nur für den anderen schaut. Das ist eine Art Kopie der christlichen Selbstlosigkeit. Das haben sie versucht, als Lebensstil zu wählen. Sie haben gelernt, ja, wenn man zuerst an die anderen denkt, dann das tut einem gut, oder? Und das haben sie wahrscheinlich beobachtet, wenn sie selbstlos dienende Christen gesehen haben, die wirklich freudige Menschen sind, und so suchten sie, deren Lebenshaltung zu kopieren. Aber das funktioniert nicht. Man kann nicht die wahre Freude des Geistes auf eine Art erlangen, indem man etwas Christliches kopiert. Das wäre nur ein Versuch, das Gesetz aus eigener Kraft zu halten. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr müsst eins sein mit mir, ihr müsst diese Zweige an dem Weinstock sein, der ich bin, und dann werdet ihr Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr überhaupt nichts tun. Auch eben nicht diese Frucht der Einheit kopieren. Und so müssen Nicht-Christen unweigerlich frustriert werden, wenn sie probieren, das christliche Leben aus eigener Kraft zu leben. Und vielleicht kommen sie so darauf, dass das christliche Leben keinen Spaß macht. Die Freude ist nicht das Resultat unserer Bemühungen, sondern es ist eine Frucht der Einheit mit Christus, die der Heilige Geist in uns wirkt. Das Ziel Gottes für unser Leben ist, dass wir für ihn Frucht bringen. Und wir kennen noch weitere Frucht neben der Freude, die jetzt hier in diesem einzelnen Abschnitt nicht genannt sind, aber wir kennen das auch aus dem Galaterbrief zum Beispiel, Galater 5, 22. Da wird die Frucht des Geistes genannt und aufgezählt: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. All das ist Frucht des Geistes, Frucht der Einheit mit Christus. Das kann man nicht selbst machen. Wenn unser Wesen, unser Charakter so umgeprägt wird, dann macht das Gott Ehre, so wie es im Vers 8 heißt, Johannes 15. Hierin wird mein Vater verherrlicht oder geehrt, dass er viel Frucht bringt. Warum ist das so? Weil er als großer Künstler mit einem nicht so geeigneten Ausgangsmaterial etwas geschaffen hat, das sein eigenes Wesen widerspiegelt. Wenn wir mit Christus verbunden sind, eins sind, werden wir mehr und mehr sein Wesen widerspiegeln. Und das macht Gott Ehre. Aber das ist nicht möglich, indem wir es durch unsere eigenen Bemühungen, und seien sie noch so gut gemeint, anstreben. Es ist die Frucht der Einheit mit Christus, und diese müssen wir suchen, diese Einheit. Gott hat sie bereits in uns geschaffen, wenn wir seine Kinder sind. Es geht darum, sie zu bewahren. Die Gemeinschaft mit Christus sollen wir pflegen, indem wir sein Wort lesen, sein Wort hören und befolgen. Und indem wir Gemeinschaft mit seiner Familie pflegen. So werden wir in der Einheit mit Christus bleiben. So sind wir Zweige, die am Weinstock dranbleiben und viel Frucht bringen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen.